Die heutige Folge des Veggie World Podcast wird unterstützt von Kale & Me. Kale & Me bietet kaltgepresste Säfte als Saftkur oder einfach für zwischendurch. Ihr habt zum Beispiel sehr viel geschlemmt über die Feiertage, ist mir passiert, und wollt eurem Körper jetzt eine kleine Auszeit gönnen oder eurem Körper generell etwas Gutes tun, dann ist die Saftkur von Kale & Me der ideale Einstieg in eine Ernährungsumstellung. Die Säfte sind kaltgepresst, aus 100% natürlichen Zutaten, natürlich vegan, ohne Zusatz- und Konservierungsstoffe und produziert in der eigenen Manufaktur. Die Saftkur ist außerdem ein idealer Einstieg zum Fasten, wenn ihr eurem Körper langfristig etwas Gutes tun und das neue Jahr sauber starten möchtet. Mit dem Gutscheincode VEGGIEWORLD20 könnt ihr euch jetzt einen 10% Rabatt sichern. Folgt einfach dem Link kaleandme.de/VEGGIEWORLD. Viel Spaß und guten Durst! Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu Folge 128 des Veggie World Podcast. Ich bin Lars und spreche jeden Montag über Veganismus, Umwelt, soziale Gerechtigkeit und darüber, wie wir alle jeden Tag die Welt retten können. Heute spreche ich über die fette Beete, Teil 2. Schön, dass ihr eingeschaltet habt, ihr Lieben. Ich hoffe, ihr hattet eine schöne Woche. Ich hatte dieses Wochenende das seltene Privileg, endlich mal wieder so richtig saftig erkältet zu sein. Denn ich kenne das ja nicht mehr so gut, seitdem ich vegan lebe. Aber ach, welche Freude. Ihr könnt es sicher noch ein bisschen hören. Aber Watte im Kopf hin oder her, es ist Januar und das ist wunderschön. Denn diesen Januar ist der Veganuary nach Deutschland geschwappt. Und es passieren jede Woche neue großartige Dinge. Mittlerweile haben sich über 370.000 Menschen für den Veganuary angemeldet und damit erklärt, dass sie 31 Tage lang mal diese Sache mit diesen Veganen ausprobieren möchten. Immer mehr Firmen springen mit auf und es wird überdurchschnittlich viel, vor allem positiv, in den Medien darüber berichtet. Wenn ihr selbst den Veganuary mitmachen oder unterstützen und verbreiten möchtet, dann folgt einfach einem der Links in den Shownotes mit Veganuary. Da kommt ihr sowohl auf Facebook als auch auf die Homepage als auch auf deren Instagram-Seite und teilt diese mit Wonne, denn so wird noch mehr Menschen diese sehr einfache Möglichkeit zuteil, eine sehr gesunde, nachhaltige und gerechte Sache zu versuchen und im Bestfall dabei zu bleiben. Diese Woche spreche ich wieder mit Christina und Jesse von der fetten Beete. Letzte Woche ging es darum, wie sich die beiden kennengelernt und ihre bisherigen Gastrokonzepte, das Unterwegs und Herr Johann, miteinander fusioniert haben und die fette Beete entstanden ist, sozusagen ein veganer Voltron. Diese Woche sprechen wir, oh, das waren 80er Jahre Nerd-Explosion aus dem Hinterkopf, hat mich selber überrascht. Diese Woche sprechen wir vor allem darüber, wie eigentlich Pflanzenküche anders gedacht werden kann, wie sich ein konventionelles Standardrestaurant von einer modernen, veganen, frische Küche unterscheidet, was eigentlich Gemüse-Shishi so ausmacht, wie Aktivismus auf dem Teller funktioniert und die beiden verteilen hilfreiche Tipps für die eigene Küche und für eine erfolgreiche Gastronomie. Ich wünsche euch viel Spaß beim Interview.
Was fasziniert euch an, ich sag mal, Fünfgang-Shishi-Menü im Vergleich zu Restaurantessen, wo es ja auch schon sehr schön angerichtet ist und alles?
Ja, es ist halt einfach nochmal mehr Kunst, ne? Also du kannst einfach dich noch viel mehr ausdrücken auf dem Teller, du kannst noch viel mehr Komponenten mit draufpacken, die Haptik ein bisschen mehr ansprechen. Also es ist einfach, du hast viel mehr Möglichkeiten, auch viel mehr zu zeigen in so einem Fünfgang-Menü, was du alles machen kannst.
Also ja, das ist halt, das finde ich auch, also ich finde gerade was halt so, also im veganen Bereich kann man, finde ich, so in einer Hand abzählen, so die Leute, die wirklich richtig schöne Küche machen. Also Fastfood gibt es halt ganz viel, was halt auch super ist.
Total.
Für Christina noch mehr als für mich. Ein Leben ohne Pommes ist möglich, aber nicht. Und das ist halt irgendwie auch so zu zeigen, viele, also das vegane Küche oder halt so Gemüseküche auch wirklich fein sein kann und schön sein kann. Und gerade die Saisonale kann man natürlich mit so Fine Dining noch mehr rausbringen, als wenn du jetzt sagst halt, ja, Fast Food, Burger. So.
Ja, also vegane Burger kennen mittlerweile viele. Ne?
Und das ist ja auch toll, also und auch Pizza lecker, so. Ne? Aber, ja,
aber
Fine
wirklich
Dining ist halt auch toll.
Was anderes, ich glaube, das ist halt auch spannend bei euch, ihr denkt ja wirklich auch einfach Küche mal einfach anders. Mhm. Also, keine Ahnung, ich habe vor 2 Folgen oder 3 Folgen mit Alex Flor noch von einem Rosenkohl mit Whisky-Soße geschwärmt.
Oh Gott, ey.
Weil es ist halt auch das Ding, wir kennen Rosenkohl einfach, ne, zerkocht und das war's. Und was war für euch denn so das Überraschendste, was ihr selber, ihr habt das ja auch irgendwann erst gelernt, ihr seid ja mit diesem Wissen ja nicht auf die Welt gekommen, hoffe ich. Was war für euch so das Überraschendste, was ihr damals mitgekriegt habt, so von wegen, Moment, das geht mit Gemüse? Weil ich habe so oft schon bei euch gegessen und dachte so, Hä?
Wie das ja, ich glaube, weil wir beide so gerne ausprobieren. Also wir haben einfach keine Grenzen im Kopf. Also man probiert einfach und denkt sich im Kopf schon, ach warte mal, das könnte mit dem und mit dem ja auch ganz gut schmecken. Und wir müssen da auch gar nicht großartig drüber reden. Wir wissen immer beide...
Wir probieren das auch nicht aus, bevor es auf die Karte kommt.
Es ist wirklich so, wir wissen einfach,
das schmeckt. Das hat mir wirklich das Gehirn explodieren lassen, als ich das gehört habe. Ja, also, vielleicht um das in Kontrast zu setzen. Um das mal in Kontrast zu setzen. Wie funktioniert ein konventionelles Restaurant menütechnisch?
Konventionelle, denke ich, haben eine Speisekarte, die über Jahre einfach so ist, wie sie ist.
Wenn sie gut sind, dann ändern sie saisonal. Ja,
genau, dann gibt es halt eine Winterkarte. Genau.
Jägerschnitzel.
Ja, und so genau, weiter. Genau. Und das ist langweilig.
Pülverchen.
Oh ja.
Magipo.
Also, viel Fertiges.
Ne? Ja, viel Fertiges. Also Soßen an, also Soßen werden ja kaum oder also in guten Restaurants natürlich schon, aber ansonsten irgendwie gerne natürlich einfach mal das Pulver aufgemacht, wo dann natürlich auch irgendwie Glutamat drin ist und dann wird die Soße einfach angerührt.
Ja. Ich glaube, alle Menschen, die schon mal in einer Metro oder einem Handelshof waren und gesehen haben, wie eingekauft wird, sind sehr schockiert. Also ich war sehr schockiert. Siehst, Moment, das sind doch Restaurants. Das ist doch das, wo wir das gute Essen holen und das gute Fleisch ja auch, ne? Und frisch, ja. Und wenn du dann wirklich fertig geschälte, geschnittene, abgepackte Kartoffeln siehst, denkst du, wow. Aber okay, das heißt, macht normalerweise ein Restaurant. Und bei euch, wie würdet ihr überhaupt eure Küche beschreiben? Was macht ihr denn? Ich meine, ihr habt den wundervollen Satz für euch entdeckt, feinste Gemüse-Rock'n'Roll.
Ja, das sagt es aber aus. Ne? Das ist auch
was gibt es bei euch zu essen? Für diejenigen, die das jetzt noch gar nicht kennen.
Also das, was auf jeden Fall Merkmal ist, dass wir im Laden einmal die Woche unsere Karte ändern. Also das macht es für uns aber auch total spannend, weil wir uns, glaube ich, auch sonst selber langweilen würden.
Fürchterlich.
Und wir haben eine kleine Karte, also wir haben immer 4 Vorspeisen, 5 Hauptgerichte, wobei wir ein einziges Gericht auf der Karte haben, unseren Rosvita Liebdich-Teller, also Gyros mit Pommes und Tzatziki, der bleibt immer auf der Karte.
Den bräuchten wir beide, glaube ich, nicht mehr unbedingt, aber wir können...
Entschuldigung.
Lars brauche ich ganz dringend.
Entschuldigung.
Also genau, ja, aber wir können ihn nicht mehr.
Ihr macht aber auch immer mit das beste Gyros ever.
Ja, das ist schon gut.
Das muss man halt einfach sagen.
Aber das fällt so ein bisschen quasi raus. Wir haben noch einen wechselnden Burger, der ja auch deinen Namen trägt.
Genau.
Stimmt.
Komisch.
Krass, verrückt.
Wie kann das denn passieren?
Und ansonsten ist aber viel wirklich, also eigentlich kein Fastfood, sondern saisonale Gemüseküche wirklich, ne? Wo wir versuchen immer neue Geschmacksrichtungen auch zu kreieren. Wir versuchen eigentlich auch immer, das ist das, was du auch eben meintest, was wir so im Kopf haben. Ich glaube, wir beide haben immer so diese Vorstellung, es müssen halt süße Komponenten, es muss eine saure Komponente, es muss was Knackiges drin sein.
Das was heißt, Weiches, also, ne? Genau, dass einfach immer verschiedene Sachen angesprochen werden.
Und wir haben auch immer, glaube ich, auch beide im Kopf, wie es auf dem Teller aussieht. Also, wenn wir dann
irgendwie... Wir sprechen ja nie darüber, wie wir den Teller anrichten.
Nee.
Wir machen es aber trotzdem
immer
gleich.
Aber über Farbe sprechen wir, ne? Das ist halt klar, dass dann irgendwie eine Erbsencreme nicht geht, wenn wir irgendwie obendrauf was Grünes noch haben. Genau. Dass wir dann halt irgendwie sagen, okay, lass mal lieber eine Kurkuma-Creme machen, weil es halt irgendwie dann gelb ist. Ja. So, ne? Und also letztendlich ist so Gemüse dann halt wirklich unser Highlight. Ich glaube, das ist auch das, was mir so viel Spaß macht. Also du hast ja 2 verschiedene Richtungen an veganer Küche. Entweder du baust halt das nach, was du von früher halt kennst, was super ist. Wir sind ja alle mit diesen, auch das ist ja auch irgendwie Kindheit, das ist Sozialisation, das ist irgendwie auch so ein heimliches Gefühl.
Ich meine, ihr hattet gerade jetzt zum Weihnachtsgeschäft...
Rouladen!
Oh Gott. Diese Rouladen haben mich fertig gemacht.
Also wir haben 100 Rouladen gedreht.
Du hast wirklich hunderte. Also ich habe sie irgendwann
700, 800 Stück müssen es gewesen sein.
Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Verrückt.
Also das ist so, das machen wir dann auch gerne. Ne? Also da so diese Hausmannskosten nochmal neu.
Aber ist ja sehr selten bei euch eigentlich. Ne?
Ja, also. Schon. Wobei zum Beispiel die Oma Marlene mit ihrem Möhrengemüse haben wir auch ab und zu mal.
Stimmt.
Grünkohl. Also da ist schon... irgendwie, dass wir da so ein bisschen, aber wir versuchen immer dem Ganzen,
immer so einen Twist, ne?
Genau, wir versuchen immer so das, was wir halt auch kennen und was wir auch beide, glaube ich, lieben, dann irgendwie mit was zu kombinieren, was vielleicht ungewöhnlich ist, ne?
Ja.
Und,
zum Beispiel?
Ich weiß gar nicht, die Oma Marlene haben wir
mit Feigensenf statt normalem Senf, also einfach ein paar frische Feigen noch drunter, also es ist halt immer noch so ein bisschen anders.
Ja, dann hatten wir glaube ich, mal Wirsing-Rouladen, die haben wir mit goldener Hirse gefüllt, die haben wir ein bisschen orientalisch gemacht. Mit der
Kürbis-Dattel-Creme.
Kürbis-Dattelsoße. Hatten wir noch Süßkartoffelpüree dazu, glaube ich, und gefüllt die Hirse mit Rosinen und Cashewkernen.
Ja,
also das sah auch
das nicht, klingt ja auch schon ganz schön nach Shishi, muss man dazu sagen.
Ein bisschen Shishi.
Das dann aber bei Dinnerabenden noch
ein
bisschen, viel mehr.
Noch ein bisschen mehr.
Ist denn, um mal so ein bisschen das Klischee anzusprechen, ist es denn dann so, dass die Leute 3 Erbsen und eine ein Stückchen Schnittlauch auf dem Teller haben und das war's? Oder?
Nein, also die Teller sehen schon ein bisschen schicker aus, ist ein bisschen weniger drauf, aber du wirst auf jeden Fall satt.
Beim Dinner.
Ja, genau. Also wenn wir ein Shishi-Dinner machen, wirst du satt.
Also wir haben jetzt Nikolaus hatten wir eine Hochzeit, da waren wir beim Catering, waren wir draußen und haben halt im Schloss halt auch gekocht für die Hochzeitsgesellschaft, weil die wollten eben so ein Fine Dining. Und das sieht auf dem Teller, wenn du die Bilder halt siehst, sieht halt jeder einzelne Gang schon natürlich wesentlich weniger aus, als du es normalerweise jetzt auch bei uns im Restaurant hast. Aber in Summe sagt halt am Ende jeder, boah, ich bin pappsatt.
Das ist auch was ich erst verstehen musste, weil ich war da auch immer sehr vorgeprägt, weil ich dachte, ach komm schon Leute, also gib mir bitte einen großen fetten Teller Spaghetti.
Hast du nicht irgendwie auch bei deinem ersten Herr Johann, dann hast du doch auch gelästert.
Auf jeden Fall.
Ja, voll.
Weil ich auch so dachte, ey, come on, was ist das hier, ich habe Hunger. Aber natürlich, zum einen sind es eben 5 Gänge und zum anderen ist ja auch immer ein bisschen Zeit dazwischen, dass so ein bisschen das Sättigungsgefühl irgendwie kommt. Und ja, also ja, man wird schon satt, das muss ich auch wirklich ja jetzt mal öffentlich zugeben. Ja, habt gewonnen. Aber ja, das ist, finde ich, wirklich spannend, weil ich das auch wenig so kenne, dass auch wirklich so Gemüseküche im Fokus steht und dass es auch so anders gedacht ist, weil ich glaube, ich habe auch noch nie irgendwie mal einmal auf eure Karte geguckt und gedacht, ja, kenne ich alles schon. Und wenn ihr sagt, ihr kocht das vorher auch nicht, wie ist euer Entstehungsprozess? Woher holt ihr euch Inspiration? Wie funktioniert das, dass auf dieser Karte plötzlich sowas steht wie Wirsingroulade mit goldener Hirse und Feigensenf und was?
Also ich glaube wirklich, dass viel aus uns selbst rauskommt. Mhm. Also klar, es wäre jetzt auch vermessen zu sagen, also klar, wir gucken halt...
ja, wir schauen uns halt auch.
Wir haben unsere Lieblingskochzeit, schon Slowly Veggie, die gucken wir uns an. Und natürlich gucken wir auch auf andere Karten oder haben wir auch Kochbücher, so wo wir mal reingucken, wobei wir jetzt nie Rezepte nachgucken, sondern eher, es geht da viel mehr so um Bilder, ne? Und einfach so Inspirationen.
Das ist,
ne?
Genau. Ja.
Und dann setzen wir uns halt hin, also wir... Einmal die Woche, also wir versuchen es eigentlich so ein bisschen, den Turnus ein bisschen, dass wir eigentlich vielleicht auch mal mehrere Karten an einem Nachmittag, aber irgendwie ist es dann immer so, dienstags geht die Ladenwoche wieder los und montags machen wir dann die Karte. Und ja, dann sitzen wir halt einfach und nehmen uns meistens, glaube ich, immer sind dann so 1-2 Anhaltspunkte an, vielleicht so an Hauptkomponente. Genau. Oder
wo und dann stricken wir so Farbe drumrum.
Ja, Farbe und Konsistenz drumrum. Ja. Und dann klingt das halt in unserem Kopf halt irgendwie lecker und dann ist es am nächsten Tag auf der Karte.
Fantastisch. Ich finde es auch so geil, dass das einfach funktioniert. Also ich verstehe schon, jetzt, ich meine, ich koche ja auch sehr gerne, dass man irgendwann, dass ihr ein Gefühl dafür habt, okay, wenn ich das und das mit der Möhre mache, dann wird sie so und so schmecken in etwa. Aber dass die Kombinationen daraus so funktionieren, finde ich irgendwie geil. Ich finde es lustig, dass ihr einfach auch eure Restaurantgäste ein bisschen wie Versuchstiere benutzt. Schmeckt's? Okay, gut. Also ich finde, das braucht schon einen Arsch in der Hose, um sowas zu machen,
ja,
irgendwie.
Ich glaube, den haben wir auch, weil wir einfach wissen, das schmeckt halt irgendwie, ne?
Hattet ihr das schon mal, dass ihr quasi an einem Dienstag in der Küche steht, ihr kocht das Essen und merkt so, ups.
Nee.
Ich glaube nicht, oder? Hatten wir schon mal so ein Fail-Gericht? Nee, lass mich überlegen. Hatten wir nicht.
Nee, wir hatten, glaube ich, letztens irgendwann einmal haben wir gemerkt, dass wir bei einer Vorspeise irgendwie die Creme vergessen haben, uns zu überlegen. Aber das haben wir dann noch nachgemacht.
Genau.
Aber
da haben wir ja trotzdem einfach eine Creme drauf gemacht, obwohl sie nicht auf der Karte stand.
Und die Creme kam dann auch nicht aus dem Pulver, sondern ihr macht auch
Nein,
die Soßen.
Nein, also wir haben kein Pulver. Oh Gott. Das ist natürlich auch das Anstrengende bei uns in der Küche, weil wir beziehen einfach keine Convenience-Produkte. Ne? Das heißt, bei uns ist alles, jede Soße, jedes Dressing, es ist alles selbst gemacht. Das dauert einfach. Ne? Das braucht Zeit.
Wir schälen auch Kartoffeln selbst.
Ja, auf jeden Fall.
Na, ich find's echt ziemlich krass, dass ihr so ein erfolgreiches Business auch in Krefeld irgendwie aufgebaut habt, weil Krefeld ist ja da auch nicht irgendwie so die Ultra-Metropole oder...
Berlin.
Ist nicht Berlin, es ist nicht irgendwie... keine Ahnung, Hamburg oder Köln oder München oder was weiß ich, wo man denkt, wow, dieser enorme Brennpunkt für vegane Ernährung. Und es ist ja jetzt auch nicht, wenn man hier hinkommt, denkt man auch nicht, oh, diese, überall sind Parks und überall sind Schlösschen und man denkt, oh, perfekt für Shishi-Küche. Sondern es ist schon irgendwie relativ grau, dieser Stadtteil. Und dann kommt man hier aber in diesen Hinterhof und plötzlich ist dieses kleine Paradies. Wie hoch ist denn so euer Anteil an vegan lebenden Gästen? Könnt ihr da irgendwie so Pi mal Daumen irgendwas sagen?
Der ist gar nicht so hoch. Also ich würde sagen, dass wir 2/3 der Menschen, die hier hinkommen, sind halt nicht vegan lebend. Ja. Also viele Krefelder, Krefelderinnen aus der Umgebung, einfach weil die Bock auf gutes Essen haben. Und,
das heißt, es ist eigentlich für sie ist es egal, vegan oder nicht vegan, aber die Qualität des Essens ist einfach.
Genau, und das ist halt für uns so ein bisschen auch das, was wir halt daran auch nochmal besonders schön finden, dass wir halt dadurch die Leute, die halt eigentlich ja nicht vegan leben, dass die an dem Tag, wenn die bei uns
sind,
halt
toll.
Nichts Tierisches essen. Genau. Und gleichzeitig natürlich auch das dann nach für sich halt auch mitnehmen, dass es halt kein Problem ist, lecker vegan zu essen. Also die werden vielleicht nicht am nächsten Tag vegan, aber die kriegen halt so die kriegen halt einen Piekser, die kriegen halt Input. Und dann halt zu sagen, okay, wir haben halt dieses Business, das wir am Laufen halten, aber wir haben halt das, weil wir ja ein höheres Ziel im Grunde genommen verfolgen und einfach sagen, okay, jedes Essen, was wir rausgeben, ist halt ohne Tier, ist halt einfach geil.
Das heißt, es ist für euch schon, ich sag mal so, dieser Aktivismusgedanke ist trotzdem
ja, das
im
ist
kulinarischen Rouladen
genau, enthalten. Genau, das ist unsere Form von Aktivismus. Also genau so zeigen wir, dass es geht. Ja. Also jeder muss also seinen Weg finden, Aktivismus zu betreiben. Ja. Das ist unser
Film. Ja, definitiv. Ja.
Was war so euer größtes nachhaltiges Erfolgserlebnis, was ihr mit eurem Essen schon erreicht habt? Hattet ihr irgendwie mal eine Begegnung mit jemandem oder gab es irgendeinen Gast oder so, der gesagt hat, boah, euer Essen ist so großartig, ich lebe jetzt vegan?
Ich weiß nicht, ich weiß, dass wir bei Herr Johann haben wir halt so ein paar Leute, die halt mit der Zeit, also die nicht sofort gesagt haben, boah, jetzt lebe ich vegan, aber die irgendwann dann gesagt haben, boah, ich war jetzt ein paar Mal bei euch essen und also ich glaube, so und dann haben sie sich noch woanders erkundigt und die haben aber gesagt, boah, ich habe bei euch halt einfach gemerkt, wie geil das Essen schmecken kann. Ich lebe jetzt auch vegan, weil ich halt einfach merke, es funktioniert so. Mhm. Ne? Also das hatten wir so ein paar Mal, das ist schon ziemlich, ziemlich großartig.
Was sind so eure Pläne für die Zukunft, fürs nächste Jahr? Ich meine, die offensichtlichen Pläne, Kochkurse und Caterings, klar. Was wünscht ihr euch fürs nächste Jahr?
Also mit Baustelle und so sind wir jetzt halt auch einfach irgendwie stolz, dass wir das halt irgendwie geschafft haben jetzt, neben dem Tagesgeschäft. Und ich glaube, also das, also was ich mir halt wünsche, dass das jetzt einfach so in eine Routine kommt, die halt ja, auch einfach eine schöne, also schöne Erlebnisse, dass wir halt Menschen einfach schöne Erlebnisse hier schaffen können, dass wir einfach diese ganze Bandbreite zeigen können. Und ja, dass das einfach so funktioniert so. Ne? Das wünsche ich mir auf jeden Fall.
Dass wir immer viele Leute damit begeistern, viele Leute erreichen können. Noch mehr als bis jetzt.
Und vielleicht ein bisschen mehr schlafen. Bisschen mehr Zeit.
Ja, das wäre schon ganz gut. Das war halt echt, das war
das
schon
war
richtig krass.
Ja.
Letzten Wochen, Monate waren schon.
Ja, die letzten Wochen waren richtig krass.
Ich glaube, das ist aber auch wieder so ein Thema, ne? Dieses immer weiterdenken und Prozesse optimieren. Ne? So wie können Dinge weitergehen, ohne dass ihr euch dabei kaputt arbeitet? Ne? Also das ist ja, glaube ich, auch was.
Warum sagst du das?
Ich habe keine Ahnung. Nee, aber ich meine, ich habe früher aber auch, als wir den Wunderwagen hatten, viel darüber nachgedacht. Also für mich waren ja so Zahlen und sowas auch immer komplett fremd. Aber alleine darüber nachzudenken, wie viel muss ich eigentlich für meine Gyros-Tasche nehmen, damit ich dabei am Schluss was nach Hause nehme, habe ich mir vorher nie Gedanken darüber gemacht. Und wie müssen eigentlich so Margen sein, bla bla bla. Aber letztendlich eben auch so Zeitvorgänge. Das kann ich mittlerweile nicht mehr abschalten, wenn ich an Foodtrucks stehe und sehe, wie lange jemand braucht, um einen Burger zu belegen oder mir was auch immer zu servieren. Und ich denke, ey, das waren 2 Minuten oder 3 Minuten. Wie viele Leute willst du heute bedienen, damit du welche, was, wie hoch ist deine Standgebühr? Also das kann ich nicht mehr abschalten. Habt ihr sowas auch? Und wie, was sind so eure Tipps für vielleicht angehende Gastronominnen und Gastronomen, ihre Prozesse zu überdenken? Was sind so eure Lernerfahrungen der letzten Jahre?
Also ich glaube, wir müssen selber auch echt noch viel lernen. Also, ja, ne? Also so ja. Dieses, auch was du gerade gesagt hast, so mit diesem Abschalten auch irgendwie. Ne? Also ich glaube, das ist auch so eine unserer größten Herausforderungen, weil wir beide einfach das so mit so viel Herz und Leidenschaft machen. Und das ist vielleicht dann auch so ein Tipp für andere, dass man halt irgendwie bei aller Leidenschaft auch irgendwie guckt, wo man selber bleibt. Mhm. Und weil es bringt halt alles nichts, irgendwie alle Energie komplett in den Laden zu stecken, weil dann hat man für sich selbst halt nichts mehr übrig und dann wird das Ganze halt eher ein Sprint und kein Marathon so. Und wir wollen das ja auch einfach über Jahre machen.
Richtig, genau.
Und das ist halt auf jeden Fall, dass man irgendwie auf sich selber achten muss. Erinnert mich bitte daran noch
mal. Okay. Das ist schön, ich habe es ja jetzt als Beweis. Das
auf jeden Fall. Darf ich hier den Mitschnitt haben?
Ja, ja, auf jeden Fall.
Ich erwähne auch kurz, dass wir beide auch uns überlegt haben, dass wir, das ist jetzt der Vorteil, dass wir es halt zu zweit machen, dass wir uns vorgenommen haben, Urlaub zu machen.
Oh ja. Ja, das machen wir wirklich. 2020 machen wir Urlaub.
Weil wir müssen den Laden nicht zumachen. So. Das, und das ist natürlich großartig. Also dieses wirklich sich um sich selber kümmern, definitiv. Mhm. Oh Gott, ich reite mich hier echt
rein. Nee, aber ich finde das so wichtig, weil es geht unter. Es geht immer wieder unter, dass wir sagen, ja, ich muss mich, eigentlich müsste ich mich mal um mich selber kümmern. Und dann ist doch wieder was und doch wieder was und doch wieder was. Und es ist so wichtig, eben daran nicht kaputt zu gehen. So, ich meine, als ich mit Alex Flohr gequatscht habe und er meinte, er hätte mit was 24 seinen ersten Burnout gehabt und so. Es ist so irgendwie bei Selbstständigen aber auch drin und Etikette zu sagen, boah, wir arbeiten so hart. Aber,
ja, ist wie so ein Battle, ne?
Ja, und wer macht mehr und wer ist so. Gerade finde ich in den sehr vergleichenden Zeiten von Social Media, wo man sich irgendwie sehr viel mit anderen vergleicht, versuchen wir irgendwie immer noch eine Nase vorn zu haben, was auch immer. Ich finde es sehr, sehr gefährlich, dann eben sich nicht zu bearbeiten.
Und ich finde es halt auch wichtig, und das ist vielleicht auch was so dieses sich nicht scheuen, Hilfe anzunehmen. Ne? Also wir haben jetzt halt auch einfach gerade im letzten Jahr die Erfahrung gemacht, wie viele Menschen einfach uns auch unterstützt haben, uns geholfen haben und das halt anzunehmen und dafür irgendwie dankbar zu sein. Und das macht halt auch so viel Spaß, wenn man halt auch einfach sieht, dass andere Menschen da auch so mitmachen und auch wirklich Lust haben und dann einfach zu sagen, ja, das ist halt geil, weil das macht es halt einfach gemeinsam und es hilft uns ungemein. Und ich glaube, das wird halt nächstes Jahr auch nicht anders sein.
Ich glaube, da wird aus Gästen auch mehr eine Community, ne? Also wenn ich überlege, wie viele Gäste ja wirklich euch, ich sag mal schon, Anhänger von euch sind.
Ja, also das ist großartig. Also ob es jetzt wirklich Gäste sind, ob es Freunde sind, ob es Familie sind, so, das ist halt wirklich toll. Also wenn man halt irgendwie merkt, ja, wie die Leute so mitmachen.
Genau. Dann geht es halt irgendwie um mehr als nur Essen letztendlich.
Ja, also, es ist schon eine Community. Ja.
Mhm. Und das ist halt, glaube ich, auch viele scheuen sich oder ich glaube auch, wir haben uns anfänglich auch so ein bisschen gescheut, dann auch wirklich so krass Hilfe anzunehmen und aber dann halt wirklich zu merken, okay, es funktioniert aber viel besser, wenn man das halt macht. Und
Habt ihr noch Tipps, die euch einfallen für Leute, die selber eine Gastro gründen wollen?
Kommt halt drauf an, ne? Also wenn ich halt sage, ich möchte halt selber kochen, dann muss ich halt in der Lage sein, auch für viele Leute zu kochen und das halt, das Zeitmanagement halt hintereinander wegzukriegen. Also wenn ich irgendwie weiß, ich kann für 4 Leute kochen, heißt das noch lange nicht, dass ich weiß, dass ich für 40 Leute an einem Abend kochen kann. Also wenn ich das halt selber machen möchte, dann muss ich mir halt klar darüber sein, dass ich das kann. Oder ich muss halt wissen, okay, ich habe halt andere Qualitäten und das, also das, was ich nicht kann, dafür hole ich mir halt Angestellte und Personal. Mhm. Und dann bin ich halt vielleicht die Person, die dann im Hintergrund irgendwie sich um Einkauf und um diese ganzen Zahlen kümmert, weil ich es halt kann. Und das ist ja auch das Schöne, wenn ich irgendwie sage, ich habe halt so eine Gastronomie, ist ja ein eigener Kosmos. Und du hast so viele Positionen, die du halt irgendwie ausfüllen musst, aber auch eben ausfüllen kannst. Also du musst nicht die beste schon, Köchin oder der beste Koch sein.
Aber schon wichtig, wenn du so einen eigenen Laden hast, dass du jede Position besetzen kannst.
Ja.
Weil es passiert immer irgendwas, du musst immer irgendwo eine Lücke füllen und da sollst du schon, also da darfst auch nicht irgendwie...
Es passiert doch nichts
Unvorhergesehenes. Nein, niemals. Nie bei uns, nie. Du darfst halt dann auch nicht fies sein, um den Spülposten zu machen. Ja. Ne? Du musst oder den Laden oder die Toiletten zu putzen. Du musst im Prinzip alles können und das passiert häufiger, als man denkt.
Ist das so eure größte Herausforderung?
Immer wieder zu reagieren?
Ja. So,
also es ist nicht unsere größte Herausforderung, aber es ist schon eine große Herausforderung. Also die auch Spontanität erfordert. Also man muss ganz oft umswitchen und sagen, okay, jetzt haben wir die Ausgangssituation, was machen wir? Du musst schnell Entscheidungen treffen, muss schnell irgendwie die Lücke versuchen zu schließen. Das ist auch schon, ist auch oft schwierig.
Also auch letztendlich, je größer du auch wirst. Ne? Also wir haben jetzt, also wenn du mehrere Angestellte hast, klar wird dann mal jemand krank. Mhm. So, ne? Genau. Oder irgendein Gerät fällt aus.
Genau.
So, was machst du denn jetzt ohne Spüle, wenn die Spüle kaputt ist, also die Spülmaschine kaputt ist?
Genau. Oder die Heizungen alle aus sind. Ne? Also es passiert halt immer irgendwas.
Mhm. Was würdest du sagen, ist die größte Herausforderung?
Also wirklich eigentlich, wenn du selbstständig bist in der Gastronomie, dich selbst nicht zu verlieren. Also dich nicht abzuarbeiten. Also du musst mit Herz dabei sein, aber du musst auf dich aufpassen und dir genug Freiraum nehmen.
Das haben wir jetzt auch auf Band.
Sie guckt schon wieder so.
Super, finde ich super gut. Wie behaltet ihr euch eure Motivation bei den langen, harten Wochen und Monaten, die dann teilweise gerade jetzt mit Baustelle und so waren? Was hält euch am Laufen, dass ihr sagt, boah, ich habe trotzdem Bock, irgendwie was zu kochen?
Das ist ja genau das, wie wir vorhin sagten, das ist unsere Form von Aktionismus. Ne? Also wir machen das einfach für jedes Schweinenäschen, was wir hier retten können. Jeder Teller, der rausgeht, ist ein Teller weniger normales, fleischiges Essen. Und das ist einfach die größte Motivation unter allem.
Das ist das Beste, was wir für die Umwelt tun können.
Ja, besser. Also genau, das gibt es halt nicht. Also für uns, das ist halt einfach unser Weg und der ist großartig. Ja.
Und auch einfach zu zeigen, dass es halt irgendwie vegan auch erfolgreich irgendwie geht. Und ja, also ich glaube, also ich habe noch nie über mangelnde Motivation, glaube ich, nachgedacht, weil ich immer dachte, ja, das ist es halt jetzt so. Ne?
Also eher bremsen, dass man es gegenseitig, dass eine von uns immer sagt, na komm, lass mal halblang machen. Ne? Und jetzt lass erst mal das zu Ende bringen. Also schon, das ist, passiert schon häufig bei uns, dass wir echt so vorpreschen und sagen, okay, und das noch, und das noch. Und das macht ja auch Spaß. Ne? Also wenn du einfach so einen Gegenspieler hast, mit dem was funktioniert, ist das großartig. Das ist also einfach toll.
Das heißt, ein gutes Schlagwort für das nächste Jahr, also für das kommende Jahr jetzt, ist auch Fokus. Irgendwie nicht zu viel machen, sondern nur das Richtige.
Nicht zu viel machen, aber alles gut machen.
Ja.
Sehr, sehr aktuell ist nicht nur die Eröffnung, neue Eröffnung quasi am 12. Januar, sondern, da haben wir ja letztens auch gemeinsam dran gearbeitet und auch ein bisschen was für gedreht und so, der Gastro-Gründerpreis 2020, ich möchte darüber was erzählen.
Ja, wir haben halt einfach mal gedacht, warum nicht? Lass uns mal für den deutschen Gastro-Gründerpreis bewerben. Man gönnt sich ja sonst nichts. Da können sich alle Gastronomiekonzepte bewerben, die sich halt 2019 gegründet haben. Und da wir halt eine Neugründung sind, also weil wir halt gesagt haben, wir machen das jetzt ja zusammen und erweitern das Ganze hier und werden ja vom Unterwegs zur fetten Beete, bewerben wir uns, weil wir halt auch einfach sagen, wir finde das schon ziemlich gut, was wir hier machen. Da hast du ja noch uns dankenswerterweise sehr geholfen, indem wir ein sehr geiles Video gedreht haben.
Das werden wir noch sehen.
Sehr viel Nähe. Und ganz, ganz tollen Gästen. Also wir haben hier wirklich 2 Tage lang ja gedreht. Und,
mit ganz, ganz 7 Stammgästen.
Ja. Ja. Und großartig, ja. Und dann mussten wir so ein paar Unterlagen einreichen, haben gesagt, wir bewerben uns jetzt. Ich glaube, letztes Jahr haben sich 270 Leute oder so beworben. Und jetzt haben wir vor ein paar Wochen die Info gekriegt, dass wir unter den letzten 30 sind. Und die sich jetzt einem Social Voting stellen müssen. Und zwar jetzt vom 10. Januar bis zum 16. Januar auf der Facebook-Seite des Gastro-Gründerpreises kann man sich die ganzen Videos angucken von den 30 Leuten, die noch übrig sind und dann quasi irgendwie gefällt mir klicken, kommentieren, teilen und so. Und diejenigen mit den meisten Stimmen kommen eine Runde weiter. 10 Leute kommen ins Finale. Mhm. Einer davon wird, glaube ich, gewählt für über dieses Social Voting, 9 von der Jury. Und dann werden aus den 10 5 Gewinner gezogen, Gewinnerinnen.
Ja.
Und nicht gezogen, sondern die Jury entscheidet. Und dann gibt es im März gibt es dann nochmal den Pitch und den Hauptgewinn.
Im März.
Aber jetzt steht erstmal dieses Social Voting an. Genau. Wo man dann auch dieses tolle Video sehen kann.
Wo wir natürlich den Link in die Shownotes packen. Und da bitte alle, denen es gefällt, auch gerne ehrlich voten können. Natürlich wollen wir hier niemanden keine Meinungsmache machen, aber schaut es euch an. Wenn ihr auch noch nicht ganz sicher seid, kommt vorbei, esst hier ruhig mal was. Das ist recht einfach. Ja, sehr, sehr schön. Und ich drücke euch auf jeden Fall sehr die Daumen. Sehr, sehr die Daumen. Und viel Erfolg. Ihr habt es auf jeden Fall verdient. Also ich habe ja ein kleines bisschen mitbeobachten können, wie viel Arbeit das war dieses Jahr. Und das hättet ihr euch schon sehr verdient, muss ich sagen. Ob jetzt Gastro-Gründerpreis oder nicht, 2020 wird auf jeden Fall ein ziemliches Knallerjahr.
Das wird großartig.
Ja, aber auch.
Was ist momentan euer Lieblingsessen?
Definitiv nicht Rouladen.
Hirsebrei.
Ich schwöre, sie isst jeden Tag Hirsebrei mit Ü. Sie sagt immer mit I, ich sage mit Ü.
Hirsebrei.
Ja. Jeden Morgen.
Jeden Morgen isst sie Hirsebrei.
Das ist aber auch leider großartig. Ich mich
aber
noch
gebratener Grünkohl ist einfach um Längen besser.
Ja, aber du kannst ja morgens Hirsebrei und nachmittags gebratenen Grünkohl essen.
Ich kann auch morgens gebratenen Grünkohl essen. Auf jeden Fall mit Speck. Also mit Ä.
Also mit Räuchertofu, genau. Was ist dein Geheimnis für guten Räuchertofu?
Liquid Smoke, auf jeden Fall. Also Räuchertofu, so Natur, finde ich, ist immer...
Ist okay.
Ja, genau, so okay, genau. Ich finde, schön klein würfeln, durch eine sehr, 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 sehr heiße Pfanne ziehen, ein bisschen ablöschen mit glutenfreier Sojasauce und danach viel ablöschen mit Liquid Smoke und du hast den genialsten veganen Speck überhaupt.
Geil.
Ja.
Geil.
Ja, voll.
Noch irgendwelche Spontantipps gerade, wo wir gerade schon mal hier sitzen?
gutes Salz auf jeden Fall. Also
gutes Salz, echt?
Gutes, ja, wirklich. Finde ich enorme Unterschiede. Ne? Also sehen wir, glaube ich, beide so. Einfach gutes Salz ist wichtig. Und
also ich finde halt, was ich immer wichtig finde bei allem, was wir so kochen, ist, dass man einfach auch die Dinge für sich selber sprechen lassen kann. Mhm. Also ich finde halt, so gerade so Gemüse und so, die haben so einen geilen Eigengeschmack. Mhm. Die muss ich jetzt nicht irgendwie so zuballern. Klar, frische Kräuter sind super, ja, auch gerade im Sommer. Aber gerade wenn ich im Winter irgendwie keine frischen Kräuter habe, muss ich jetzt nicht irgendwie 1000 getrocknete Kräuter dazu kippen, mhm, weil einfach so ein Gemüse... Für sich, so ein Grünkohl spricht für sich.
Genau.
Ich meine, da brauchst du halt irgendwie Salz, Pfeffer, ein bisschen Säure, ein bisschen, genau, Ahornsirup oder so dran, dann schmeckt der geil.
Sackfällig.
Das ist so, ja.
Vor allem, da spricht auch das Saisonale wieder dafür, ne? Dass Gemüse halt in Saison halt auch einfach schmeckt.
Am besten,
und
ja.
Dass wir jetzt im Dezember nicht unbedingt Tomaten.
Oder Spargel, verrückt aus Peru.
Habe ich letztens mal gesehen, verrückt, vor Weihnachten, dass da irgendwie grüner Spargel und, ja, und Kräuterseitlinge aus Südkorea.
Ach, bescheuert.
Fantastisch. Da frage ich mich wirklich, wie das gemacht wird. Wie werden die in Südkorea, die werden ja nicht in Südkorea geerntet, fix, und dann fix mal ganz fix hier rüber. Also wie geht das? Ich verstehe es nicht. Müssen wir vielleicht mal eine Folge drüber machen. Dann vielen Dank, dass ihr dabei wart.
Ja, danke, dass du uns besucht hast hier.
Ja, sehr gern. Und bis zum nächsten Mal, würde ich einfach mal sagen.
Bis bald.
Wenn euch jetzt auch das Wasser im Mund zusammenläuft, keine Sorge, ab morgen, dem 14. Januar 2020, ist das Restaurant der Fetten Beete wieder regulär geöffnet und die ersten Kochkurse, Fine-Dining-Abende und anderen Events stehen natürlich auch auf der Homepage und beginnen sehr, sehr bald. Schaut einfach in den Shownotes nach. Ich kann es sehr empfehlen. Es ist in der Tat mein Lieblingsrestaurant geworden. Und auch mal so unter uns, auch wenn es frei von feinstem Shishi ist, aber das Gyros ist ziemlich... Also, probiert's aus. Anscheinend fehlen mir dafür die Worte, aber wenn ich an Gyros denke, fehlen mir generell die Worte. Wir hätten auf jeden Fall auch noch eine ganze Weile weiter quatschen können, hätten gerne über Feminismus und Geschlechterrollen in der Gastro gequatscht zum Beispiel, aber dafür hat beim Interview zu dem Zeitpunkt leider unsere Zeit nicht mehr ausgereicht. Daher werden Jessi und Christina sicherlich nicht das letzte Mal im Podcast zu Gast gewesen sein. Beim Gastro-Gründerpreis, wie eben schon erwähnt, könnt ihr übrigens sehr einfach für die Fette Beete stimmen, denn ihr könnt einfach den Beitrag liken, kommentieren und teilen, wenn ihr mögt. Der Link ist natürlich in den Shownotes. Abgestimmt werden kann bis zum 16. Januar. Es wird den beiden auf jeden Fall sehr, sehr helfen. Und es wäre natürlich großartig, wenn ein frauengeführtes, veganes Gastro-Konzept da in die finale Runde kommt. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Schreibt mir wie immer gerne eure Fragen, Themenwünsche und Gedanken an lars@veggieworld.de oder bei Instagram @larswalterofficial und folgt uns auch sehr gern @officialveggieworld. Wenn ihr uns weiter unterstützen möchtet, dann abonniert den Podcast in der App eurer Wahl, vor allem natürlich auf Spotify, Google Podcasts oder iTunes. Schreibt uns auch sehr gerne eine Rezension bei iTunes, selbst wenn ihr darüber nicht hört, denn momentan ist iTunes leider noch die einzige App, wo man Podcasts rezensieren kann, denn so können wir immer mehr Menschen erreichen und sie mit Tipps, Infos und Interviews füttern. Wir hören uns nächsten Montag wieder. Da gibt's seit langem mal wieder eine Folge auf Englisch, denn da spreche ich mit den Jungs von Bosch. Und nein, nicht mit dem Waschmaschinenhersteller, sondern mit den beiden veganen Köchen. Bis dahin rockt die kommende Woche. Lasst uns aufstehen und loslegen für die Tiere, für die Umwelt und für uns alle. Viel Spaß beim Weltretten.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.
Viva la Podcast. Podcasten muss sich wieder lohnen.
Wir bieten dir kostenloses Podcast-Hosting ohne Limitierungen.
Du kümmerst dich ums Podcasten.
Und wir kümmern uns um den Rest.
Und das Beste daran, du verdienst auch noch Geld. Ab dem ersten Hörer.
Der ersten Hörerin. Besuche uns auf kostenlos-hosten.de und informiere dich.
Teure Hostingkosten müssen nicht sein. Kostenlos-hosten.de. Die Podcast-Re-Evolution.